Wir haben unseren Predigttext aus dem hohepriesterlichen Gebet, Johannes 17, Vers 1 bis 8. So redete Jesus. Stopp, steht ja gar nicht da. Was? Muss ich noch lesen. Vers davor. Da sagt Jesus, das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Jesus sprach über die unheimliche Finsternis, die in dieser Welt ist. Im letzten Weg der Passion. Und dann sagt Jesus diesen großen Satz, in der Welt habt ihr Angst. Habt ihr Angst? Und wie? Die Angst liegt über unserer Welt. Nicht bloß die Kriegsangst. Nicht bloß die Angst um die Wirtschaft, um den Euro. Nicht bloß die Angst vor dem Tod und vor der Krankheit und dem Virus und was alles gibt. Die Angst, wie ich mein Leben bewältigen kann. Wie treffend hat das Jesus herausgestellt, in dieser Welt habt ihr Angst. Und die Angst kann man nicht steuern. Licht können Sie ausknipsen am Schalter. Angst können Sie nicht aussteuern. Das überfällt Sie. Adrenalin ist in Ihrem Körper und dann schlägt das Herz und dann geht der Atem stoßweise. Angst ist das Erste, was die Babys haben, nachdem sie geboren sind. Und Angst ist das Letzte, die Furcht des letzten Augenblicks im Sterben. Und Angst umschließt das ganze Leben. Jesus sagt, in dieser Welt habt ihr Angst. Aber, tolles Aber, aber. Seid mutig, getrost, fröhlich, zuversichtlich. Ich habe die Welt überwunden. Und das ist heute so wichtig an diesem Palmsonntag, dass wir auf Jesus blicken, im Glauben. Und begreifen, was er uns schenken will. Ich kann es nur im Glauben erkennen. Ganz wichtig. Sehr erhöht wird, groß gemacht wird, herausgestellt wird. Ich habe diese Welt besiegt und die Welt hat verloren. Und Jesus ist der Sieger. Und die Welt vergeht mit allem, was sie bewegt, was groß ist. Mit allem, was sie an Lust uns bringt und Freude, an allem, was sie erquickt, sie vergeht, das ist ganz sicher. Aber Jesus bleibt. Und so redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist da, verherrliche deinen Sohn. Mach ihn ganz wunderbar groß, schön. So wie es nichts gibt sonst in der Welt, damit der Sohn dich verherrliche, denn du hast ihm Macht gegeben über alle Menschen, damit er das ewige Leben gebe allen, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahre Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden, und das Werk vollende, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen gegeben, geoffenbart, dass du mir, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Nun wissen Sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und sie glauben, dass du mich gesandt hast. In diesen Tagen sagte eine treue, bekannte, liebe Mitchristin, mit der wir sehr viel zusammen sind, sie will uns nicht mehr besuchen. Ich sage, warum nicht mehr? Haben wir was Böses, Dummes gemacht? Haben wir sie verletzt? Sagt sie, nein, ich habe Angst, ihr steckt uns an. Ich sage, wie? Sie sind doch geboostert und geimpft. Und dann sagt die Frau, aber ich habe Angst. Und Sie wissen, bei Angst kann man gar nichts sagen. Ich habe dann gefragt, gucken Sie jeden Tag die Nachrichten an? Ja. Sagt, lassen Sie doch den Knopf aus. Das hält ja kein Mensch aus. 10 Minuten Intensivstation, jetzt zum 100.000. Mal. die nackten Körper rumgedreht und dann die Bilder aus dem Krieg. Die Leichen in den Plastiksäcken, das muss ihn sich doch nicht antun. Dann sagt die Frau, aber ich muss doch informiert sein. Nein, das müssen Sie nimmer. Das wissen Sie inzwischen, dass es unendlich viel Leid gibt. Und nicht nur da, in den Intensivstationen und in den Bürgerkriegsgebieten. Gucken Sie mal unter die Dächer von Hülden. Wie viel Krankheitsnot, seufzender Schmerzen, in der Trauer, in der Einsamkeit, wo Kinder weinen, wo junge Leute verzweifelt sind und mit dem Gedanken spielen, sich das Leben zu nehmen, wo Menschen, fleißige Leute, ihre ganze Geschäftsgrundlage verloren haben, ohne ihre Schuld, pleite sind. Was in dieser Welt an Elend gibt, an Verzweiflung. Jesus hat genau hingesehen, sein ganzes Leben war Mitleiden mit den Menschen. Wir können das ja nur ganz begrenzt, wir verschaffen das gar nicht mit unserer Natur. Aber Jesus hat genau hingesehen, er sah die Menschen in ihrer Krankheitsnot, die Aussätzigen, er sah die Kinder, die zerbrochenen Ehen, er sah das ganze Elend dieser Welt. Er sah auch hinter die äußere Fassade die gequälten Gewissen, das ist ja ganz furchtbar. Wenn die alten Dinge einem durch den Kopf gehen, es geht ja bis ins hohe Alter, dass einen die Sünden der Jugend noch mal anklagen. Und das ist so furchtbar, wie in dieser Welt Gewalt und Böses und der Fürst dieser Welt die Macht hat. Jesus hat das alles gesehen, hat genau hingeschaut und jetzt heißt, nachdem er das den Jüngern noch einmal gesagt hat, in der Welt habt ihr Angst, dass der Normalzustand irdischen Lebens, nicht nur bei den Bürgern, auch bei den Regierenden, im Kreml und in Washington und in Westminster 10 und überall, in den Verwaltungen und in den Kommunen, Angst. Und man kann das alles nicht bewältigen mit seiner Kraft. Man macht so große Sprüche, wir schaffen das von wegen. Yes, we can, nichts kriegen wir hin. Zerrinnt uns unter die Händen. Und da steht was Großes von Jesus da. Er hob seine Augen auf. Können Sie das auch? Blicken Sie nicht dauernd auf die schrecklichen Ereignisse dieser Welt. Das müssen Sie einmal wissen. Auch auf die Todesmacht. Wir halten das ja gar nicht aus. Jesus hob seine Augen auf. Das Schlimme ist ja, dass wir so wenig von der Herrlichkeit Gottes sehen. Wir sind ja alles Menschen von diesen Augen. Mit diesen Augen sehen wir nur all das, was uns Angst macht und was uns erschreckt. Darum ist so wichtig, dass wir die Augen des Glaubens haben. Was ist denn das? Ja, es gibt eine Wirklichkeit, die man nicht mit den Augen sehen kann. Es gibt die Nähe Gottes, der Herr ist in der Welt. Da hat in diesen Tagen Dr. Friedemann Lux aus Nürtingen so ein kleines Büchlein geschrieben über Paul-Gerhardt-Lieder, grandios. Wo es einfach entlang geht an den Paul-Gerhardt-Liedern, schöne Lied, die güldene Sonne, und dann heißt alles vergeht. Furchtbar, alles vergeht. Die Freude, Familie, alles, mein Leben mit allem genießen, alles vergeht. Und dann Gott aber steht. Sie können ja an diesen Liedern des Gesangbuchs diesen ewigen Trost auf einmal erkennen. Das sind die Augen des Glaubens. Ja, und wenn mein Leben zerrinnt und wenn alles dahinfällt und man mich in die Grube tut, in den Sumpf und die Erde schließt, aber Gott bleibt. Und sein Heil bleibt fest und das kann nicht zerstört werden. Jesus hob seine Augen auf und betet zum Vater. Das kann nur der lebendige Gott machen, dass Sie diesen Blick des Glaubens haben. Das können Sie nicht durch Ihre Intelligenz, das können Sie nicht durch Ihr wissenschaftliches Grübeln. Das kann Ihnen nur Gott schenken. Da stehen sie an Gräbern und singen auf einmal Osterlieder. Jesus lebt, mit ihm auch ich tot. Wo sind nun deine Schrecken? Er lebt und wird auch mich von den Toten auferwecken. Und das können sie, wenn sie in die Röhre geschoben werden und die Diagnose des Arztes kommt, die sie niederschmettert. Aber mein Leben liegt in Gottes Hand, nicht in Menschenhand. Und ich habe einen Ruf, einen ganz großen Ruf zur Ewigkeit. Jesus hob seine Augen auf. Das ist so groß in unseren Liedern, bis das immer heißt, unser Wissen und Verstand ist mit Finsternis verhüllet, wenn nicht deines Geistes Hand uns mit hellem Licht berühren. Herr, du musst uns ein Licht aufstecken, ein Gotteslicht. Das haben sie im Konfirmandenunterricht gelernt und ich finde es schade, dass es heute die Konfirmanden nicht mehr lernen. Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft mit meinem Krebs Gott und meinen Herrn erkennen kann, sondern der Heilige Geist hat mich mit seinen Gaben erleuchtet, mir ein Licht aufgesteckt. Das macht der Geist Gottes durch sein Wort. Und dieses Wort Gottes erleuchtet mich. Das hat schon Luther erkannt. Ich brauche dieses Licht. Im Pietismus in den Anstalten in Halle, müssen Sie ja mal besuchen, wenn Sie nach Halle kommen. Großartig, sind alle wieder wunderbar aufgebaut. Diese Riesenschulen und dieses Tolle, was August Hermann Franke damals wagte, als ein Mann des Glaubens. Und da hat er einen Arzt gehabt, aber der starb schon ganz jung. Und dann ist sein Bruder in die Lücke getreten, Christian Friedrich Richter. Und der war eigentlich Augenarzt, hat eine Augensalbe entwickelt, die in ganz Deutschland ja darüber hinaus verkauft wurde. Der hat den schönen Vers gedichtet, Jesus, gib gesunde Augen, die was taugen, rühre unsere Herzen an. Denn das ist die größte Plage, wenn am Tage man das Licht nicht sehen kann. Über die Schrecken dieser Welt werden sie nie Klarheit bekommen. Die bleiben, solange die Erde besteht. Und das hat Jesus auch angekündigt. Krieg und Kriegsgeschrei, Hunger, Einsamkeit, Verfolgung, Zerspaltung der Menschen. Unverständnis, böse Worte, aber Sie dürfen sich freuen an dem großen Blick, den Sie haben, Vater. Ich habe dich verherrlicht, sagt Jesus. Ich habe dich groß gemacht, den lebendigen Gott. Das ist in dieser Welt das Wichtigste, was Sie tun können. Machen Sie das Ihren Enkeln wichtig. Sonst können Sie in dieser Welt nicht bestehen. Es gibt einen lebendigen Gott, alles vergeht, aber Gott steht ohne alles Wanken. Seine Gedanken, die stehen fest, sein Heil und Gnaden, die nehmen nicht Schaden. Das ist das Verlässlichste, was es gibt in dieser Welt. Alles andere vergeht, wie der Euro, steht nicht lang. Und die Rente ist auch nicht sicher, wie es der Blüm meinte. Nein, alles vergeht, aber Gott aber steht. Und ich kann mich in ihm bergen und dann bietet Jesus, Herr, jetzt mach du mich groß. Jesus ist den Weg der Erniedrigung gegangen. Er kommt vom Vater, er hat die Welt geschaffen. Herr aller Herren, König aller Könige. Und hat gewusst, es gibt nur einen Weg der Welterlösung, dass ich dieses ganze Leiden dieser Welt durchleite und durchkoste und auf mich nehme und überwinde und siege. Das hat Jesus getan auf seinem Kreuzesweg bis zum Höhepunkt. Und deshalb sagt Jesus, jetzt, gerade in dem Augenblick, vielleicht war es dort, bevor Sie nach Gethsemane in den Ölberggarten dort gegangen sind. Jetzt hat die Stunde geschlagen. Jetzt, Vater, musst du mich groß machen. Dass alle Menschen das wissen. Es gibt kein Heil in dieser Welt ohne Jesus. Jesus ist der Allerunentbehrlichste. Jesus ist der Welterlöser, der Einzige. Niemand führt sonst zu Gott, kein Buddha, kein Allah, sondern Jesus ist der Welterlöser. Vater im Himmel, du musst den Menschen dieses Licht aufstecken, dass sie es erkennen können und dass sie es begreifen können. Verherrliche du mich, so wie ich einst bei dir diese Herrlichkeit hatte, diese verklärte Vollendung, nicht geprägt, wie schon in der Krippe, vom Schmutz dieser Welt. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Es gibt ja in dieser Welt so viele Kreuze. Viele Kreuze. Und viele Kreuze haben Sie zu tragen. Sie können lang davon reden. Aber es gibt nur ein Kreuz, von dem wir reden, das wir auf unsere Gräber setzen. Und das ist das heilbringende Kreuz von Jesus. Jesus verherrlicht wird, der Weltenerlöser, als der Retter. In dieser Welt, heute ist es ja ganz stark, ein großer Ministerpräsident unserer Länder hat ja vor Jahren noch gefordert, in jedes Schulzimmer und jeden Gerichtssaal soll ein Kreuz aufgehängt werden. Inzwischen denkt er auch nicht mehr dran. Uns liegt auch nicht am Symbol, uns liegt es daran, dass Menschen begreifen, was das Kreuz an Sieg bringt für Jesus. Und einer der berühmtesten Bergsteiger, der jetzt im Alter lebt, hat ja gesagt, er will auf alle Berge steigen, das Kreuz runterholen, weil es ihn ärgert. Ja, das Kreuz ist ein Ärgernis. Und der Fernsehpfarrer Fliege ist auch in den Nachgestimmt, jawohl, auch das Kreuz muss weg. Und der Heinrich Heine, der Spötter aller Zeiten, hat gesagt, wie kann man einen Galgen als Anbetungssymbol haben? Die Welt sagt, Torheit ist das, das Kreuz verstehe ich nicht. Aber denen, die gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Und es ist die Quelle des Lebens. Und deshalb muss uns Jesus die Augen öffnen. Vater im Himmel, öffne uns die Augen, dass wir deine Herrlichkeit sehen. Und da quillt das Leben. Ach, was hungern die jungen Leute nach Leben. Ja, so schön, wenn die jungen Leute 14, 15 sind und dann den Eltern sagen, ich möchte doch das Leben auskosten. Und wir müssen sagen, alles, was an dieser Welt kostet, wird zum Todestrunk und wird zur Bitterkeit. Da sind so viele, die über die Stränge schlagen, sagen, ich möchte mal richtig leben, im Genuss und im Saus und Braus, und das ist ein Todestrunk. Aber wer Jesus erkennt, der kommt an die Quelle, wo er seinen Durst stillen kann. Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Das hat ja Jesus zuerst dieser Frau gesagt am Brunnenrand von Samaria. Eine Frau wie in unseren Tagen, die das Leben auskosten will. 5 Männer hast du gehabt und den du jetzt hast, der ist nicht dein Mann. Und Jesus sagt, ich gebe lebendiges Wasser. Ich weiß, die Gottlosen spotten. Was meint denn ihr Frommen, was ihr vom Leben habt? Ihr verpasst doch alles. Nein, wir verpassen nichts. Keine Stunde unseres Lebens reut uns mit Jesus. In all den Schwierigkeiten unseres Lebens erleben wir, und es ist eine Quelle, die nie versiegt. Wir müssen immer wieder in diesen dunklen Tagen, wo so viele verzweifeln, wo so viele keinen Mut mehr haben, das immer wieder ihnen zurufen, Jesus ist da. Das ist das größte Zeugnis, das hier in dieser Kirche verkündet, Jesus lebt. Mit ihm auch ich tot, wo sind nun deine Schrecken? Ich kann das nur mit den Augen des Glaubens erfassen und dann aber so tief, dass ich satt werde, erquickt bin, mutig bin, aufstehen kann, neue Energie habe. Der Lebensstrom, der befreit mich und macht mich fröhlich, Gott zu erkennen. Warum denn Gott zu erkennen? Der ist voller Liebe. Wie ein Feuerball, lauter Liebe, wie ein Ofen, sagt Luther mal. Lauter Liebe zu dir. Du kannst das nie in dieser Welt finden. Eine Liebe, die nie aufhört. Und die erfüllt dich. Und Jesus sagt, lass das doch auch von mir noch einmal jetzt in dieser Kreuzigung noch einmal ausstrahlen, die Welt. Aber wir können es gar nicht verstehen. In dem Augenblick, wo die Hölle tobt, wo alle Gemeinheit dieser Welt los ist, wie in dieser Passionsgeschichte, wo die treuesten Freunde Jesus verlassen in dieser Höllenqual, als sogar einer der Delinquenten, der mit am Kreuz hängt, Jesus spottet und höhnt, ausgerechnet, er macht deine Herrlichkeit groß. Ja, dieses Kreuz ist meine Erlösung, meine Rettung, denn Jesus hat meine Schuld getragen. Er hat mich befreit aus den gottlosen Bindungen dieser Welt. Jesus ist der Überwinder und erst am Ostertag wird es sichtbar, was Jesus uns erworben hat. Am Kreuz, indem er all die Schrecken dieser Welt besiegt hat. Die Hölle und ihre Rotten, die krümmen mir kein Haar. Der Sünden kann ich spotten, bleib allzeit ohne Gefahr. Der Tod mit seiner Macht wird nichts bei mir geachtet. Er bleibt ein totes Bild und wäre noch so Bild. Vergesst doch diese herrlichen Lieder nicht, die das Evangelium so komprimiert zusammenfassen. Das ist doch keine Frage der Mode unserer Zeit, sondern das ist der Glaubensinhalt. Und dass wir es immer wieder singen können, das ist im Kreuz von Jesus Dein Kreuz ist unser Sieg, dein Tod ist unser Leben, in deinen Banden ist die Freiheit uns gegeben. Jetzt ist die Macht der Finsternis endgültig besiegt, und wenn sie auch noch so viel Angst mir machen mag, ich darf sie überwinden. Ja, das ist ganz wunderbar, das Überwinden, das Siegen. So wie die Hindernisläufer über die Hindernisse springen, wie die Reiter das so machen, so elegant. Ich darf drüber springen in der Kraft Gottes. Wir überwinden weit, sagt Paulus in Römer 8, was das auch ein Schrecken in deinem Leben ist. Wir überwinden weit um des Willen, der uns geliebt hat. Jesus führt uns. Natürlich sagen das die Spötter, wer ist denn dieser Jesus? Die glauben das, sind so voll erfüllt. Und du darfst das immer weiter sagen, was das für dich bedeutet. Jetzt würde ich gerne erzählen aus Ihrem Leben, wie Sie das zum ersten Mal entdeckt haben, diese Jesusfreude. Hat junge Leute oft diese ganze Jesusfreude. Dort in Enzklösterle, da gibt es eine Familie, die nimmt Knackis auf. Strafgefangene, die oft zweistellige Jahre im Gefängnis waren, aber die das Leben finden wollen. Die waren ein bisschen unsicher, weil lange in der straffälligen Arbeit in Heimsheim, aber findet man den Ton, da haben sie gesagt, komm doch schon zum Abendessen. Ach, man hat das ja so viel anderes. Man schämt sich immer und dann sagt, danke, dass du auch zum Abendessen gekommen bist. Und dann saßen die vielen Knackis da und haben erzählt, wie sie Jesus gefunden haben. Und anschließend war noch ein Vortrag im Gemeindezentrum und dann haben sie gesagt, du musst aber das ganz klar sagen, bloß Jesus schafft die Wende. Einer hat mir erzählt, wie viel Wodka er am Tag getrunken hat. Das kann man gar nicht verstehen, dass das ein Mensch aushalten kann. Aber er sagt, nur Jesus macht frei. Er ist am Kreuz für meine tiefe Not gestorben, hat diese Welt überwunden. Ich habe das neue Leben mit Jesus begonnen. Und dann noch kurz vor dem Vortrag haben wir mal gesagt, aber gell, du redest ganz klar, nur Jesus, nicht meine eigene Anstrengung schafft das. Und Jesus, er ist das Licht, die Auferstehung, er ist das Leben. Und das Leben kann man empfangen. Und das ist so wunderbar, wenn man das auch kriegt. Es ist interessant, dass diese großen, kräftigen Lieder des Glaubens im 30-jährigen Krieg entstanden sind. Es war die schlimmste Katastrophe, die das deutsche Volk in 2000 Jahren erlebt hat. 30 Kriege in einem zusammengefasst. In 30 Jahren auch noch. Die Historiker unterscheiden noch 30 verschiedene Kriegsfolgen und Handlungen. Und dann die große Freude. Jesus ist da. Alles Jesuslieder. Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen. Und wenn ich nur nichts weiter kann, bleibe ich anbetend stehen. Obwohl da lauter Kindergräber waren. Obwohl die Pest wütete. Das war noch was anderes als Corona. Und dann sind sie hinter den Pesttoten reingelaufen, auch wenn sie allein waren, und haben sie den Sterbenden noch durchs Fenster zugerufen, die Herrlichen waren, Jesus ist da und er trägt dich zur Herrlichkeit. Wissen Sie, dass man mit Jesus überwinden kann und dass dieses Leben unaussprechlich ist, ergibt das ewige Leben, das beginnt schon heute, nicht erst im Himmel. Das ewige Leben fängt heute schon an, mitten in deinen Berufssorgen, deinen Ängsten, in deinen Nöten und in deinem Scheitern und mitten in deinem Versagen und in deiner Schuld lässt Jesus dieses ewige Leben anfangen bei dir, dass du es erfahrst und dass du es hast und dort geborgen bist. Jesus sagt, du hast mir Macht gegeben über alles Fleisch. Das ist wunderbar. Unser Fleisch ist ja so schwach. Unser Fleisch kann gar nicht viel. Unser Fleisch ist ja so verführbar durch simple Dinge. Aber Jesus hat Macht auch über unser Fleisch. Und unser Fleisch kann erfüllt werden von der Gegenwart von Jesus. Ihr Kranken, hört ihr das? Dass es euch gilt, dass Jesus Macht hat. Auch über alles Fleisch. Dass er das ewige Leben gebe. Erfülltes Leben. Und wenn ich als uralt Mensch heute hier auf der Kanzel stehe, war ja als Kind immer vor diesem Bild gesessen in der alten Kirche, was habe ich hier für Liebe empfangen, hier in Hülben. Aber dass das so die alten Menschen, wenn der Körper zerfällt, erfahren in einer Tiefe und ihr jungen Leute sitzt da hin und hört den Alten zu. So ein sprühendes Leben habt ihr nie. Nie in der Welt, was euch die Alten geben können, die so viel mit Jesus erlebt haben. In den schrecklichen Abgründen dieser Welt. Und dieses Leben ist wie der Quelltrunk. Und man dringt, und der Strom wird immer breiter, bis er einmündet in die Herrlichkeit. Das ist das Große. Ich darf es auch Ihnen nochmal sagen, die größte Vollendung ist Ihres Lebens ist, wenn Sie heimgehen dürfen zum Herrn. Ich muss Sie keinen Notarzt rufen, wenn ich jetzt umkippe oder sonst was ist, und sagen, den muss man beatmen, nichts. Danken Sie Gott. Das ist das Herrlichste, dass wir dieses Ziel haben. Nicht der Tod. Wir reden nicht vom Tod, wir reden vom Leben. Und das beginnt mit dem Kreuz von Jesus, der es uns bringt. Der ist der Befreier und der Retter unseres Lebens, der uns das schenkt. Ich habe das in der Mission immer wieder erlebt. Und Sie müssen immer wieder die Missionare befragen. Ich habe große Freude gehabt, Buddhisten oder chinesische Sozialisten fragen oder Moslems, warum bist du Christ geworden? Alle haben gesagt, nicht die Lieder waren es, nicht der Charakter der Christen und nicht ihre Gottesdienste, was war's? Als wir zum ersten Mal von Jesus hörten, da ist etwas aufgeleuchtet. Wisst ihr, dass er dieses Jesus-Zeugnis schuldet? Das schlicht einem Nachbarn erzählt. Euer türkischer Nachbar hat keine Ahnung, aber er hört hin und sagt, ich bin kein guter Mensch, aber Jesus hat mein Leben reich gemacht. Er hat mir das Leben gegeben. Und ich bereue keine Stunde mit ihm. Das ist herrlich. Hast du es gefunden? Hast du es ergriffen? Jetzt sagt Jesus noch was Zweites. Ich habe dein Werk vollendet. Es ist ja in unserer Welt so, dass viele Werke begonnen werden. Große Pläne der Welterneuerung, der Transformation, das ist heute wieder modern, wir wollen die Welt erneuern. Seitdem es Menschen gibt, wollen die Menschen die Übel dieser Welt überwinden in großen Plänen. Die Babylonier, die Römer, die Griechen, Alexander der Große, bis Stalin, Napoleon, Hitler, alle hatten große Pläne. Heute Europa, wir bauen Europa. Wissen Sie, dass alle großen Pläne der Menschen scheitern? Und wenn Sie noch so laut schreien, yes, we can, auch Obama hat es nicht geschafft. Und wir schaffen es auch nicht. Es steht gar nicht da, dass Jesus diese Welt reformiert, sondern es steht da, dass er das Werk vollendet. Was war denn sein Werk? Und das ist das größte Werk der Weltversöhnung mit Gott, dass Menschen mit Gott wieder Frieden haben. Und das ist die ganze Not dieser Welt. Sie haben hohe Intelligenz. Sie schaffen das Internet und alle technischen Möglichkeiten, die größten wissenschaftlichen Institutionen, aber eins fehlt, versöhnt mit Gott. Dass das Werk, das Jesus in diese Erde geführt hat, zur Erlösung, zur Versöhnung. Jetzt ist interessant, dass die meisten Menschen ja sagen, ich brauche das nicht. Ist ja ganz erschütternd, dass es schon Christen gibt. Für mich hat Jesus nicht sterben müssen, weil sie blind sind. Sie sind blind. Die Realität ihres Seins. Ihre Nachbarn sehen es, ihre Familienmitglieder sehen es, wie ihr Leben voll Schuld und Not ist. Und sie gar nicht vor Gott treten können. Und darum ist es so herrlich, die Weltversöhnung. Das Kreuz ist die Versöhnung. Jetzt sagen sie, ja, muss da Blut fließen? Ja. Sondern in den Opfern des Alten Testaments ist Blut geflossen. Das arme Passa-Lämmchen, die Kinder sagen bei Passa-Fest rum, das arme Lämmchen, warum hat er sterben müssen? Damit Gott uns vergeben kann, damit der Todesengel an unserem Haus vorübergeht. Damit wir versöhnt sind mit Gott. Und Jesus ist das Opfer für unsere Sünden. Das ist so wunderbar, dass das hier in diesem Kreuz sichtbar wird. Und Jesus auch noch am Kreuz sagt, Vater, vergib ihnen, das ist die größte Not, dass auf deinem Leben der Fluch Gottes liegt und der Zorn Gottes, das spürst du doch. Wenn du nicht die Vergebung der Sünden hast, bist du sicher, dass du Vergebung hast? Du kannst das nicht durch dein gutes Tun ausgleichen, das kann nur durch Gottes Gnade sein. Das ist wunderbar, die Gnade, unverdiente Gnade. Alle können nur dadurch mit Gott versöhnt werden. Ich habe das Werk vollendet, so sagt Jesus hier, das Werk vollendet. Ich habe deinen Namen, das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Dieses schwere Leiden, das Opfer für die Sünden der Welt. Und jetzt ist ganz wunderbar. Es kommt ja oft in uns immer wieder hoch, was wir in unserem Leben an bösen Dingen gemacht haben. Darum schlafen wir auch oft so schlecht. Und im Alter wird es noch schlimmer, weil die Erinnerung uns immer wieder an die Versäumnisse unseres Lebens hinführt. Fliege nicht mehr dorthin. Es ist versenkt, wo du es bei Jesus bekannt hast. So wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Das will Jesus jetzt machen durch sein Sterben am Kreuz, damit wir Frieden hätten. Und wenn der Teufel ihnen die Erinnerung wieder wach sagt, weg, ich habe es versenkt in des Meerestiefe. Jesus hat mich frei gemacht und ich bin versöhnt mit Gott. Steht in einem Paulusbrief an die Epheser so schön drin. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, indem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung unserer Sünden. Der Schlüssel zum Erkennen der Erlösung und Befreiung, das kriegt man erst, wenn man diese belastenden Dinge wegwirft. Wer ohne Vergebung stirbt, ist in einer furchtbaren Lage. Sie wissen, das ist das Herrlichste, was wir einander sagen, vergeben und vergessen. Wir haben es ja leider nur beim Abendmahl. Aber ich fand das so herrlich in der Gemeinde und ich weiß immer noch, bei ganz vielen sind Tränen runtergelaufen. Aber ich darf es Ihnen sagen, jetzt, heute will Jesus Ihnen alle Ihre Schuld vergeben. Alle. Macht sie rein, porentief rein. Jetzt, wo Sie Ihre Sünde bekennen. Ja, Herr, und du bist das Opferlamm für meine Sünden. Das ist so wunderbar befreiend. Ich darf ihm gehören und ich bin in die Freiheit geführt. Und nun deshalb seid mutig, seid getrost. Jetzt beginnt was total Neues. Es hat mich immer auch beeindruckt in der Mission. Bei den Indianervölkern, wir haben ja den lieben Bruder hier aus Peru, wie das auf einmal ist, die Völker, die sterbend sind in den Religionen der Welt, ist ja die Angst so verbreitet, auch die Angst vor den bösen Geistern, vor der schwarzen Magie. Die Religionen dieser Welt sind unheimlich mit ihrem dunklen Aberglauben. Das Evangelium ist eine befreiende Botschaft. Und das ist so wunderbar, dass dort bei den Indianern oder in Borneo, bei den Lungbawan, wo die da sind, diese Völker, die auf einmal wieder Mut herrscht. Vorher waren sie nur noch im Alkohol drin und haben sie, das Leben ist erschienen, wo man Schuld weglegt und Christus erkennt, der uns versöhnt mit Gott und mit Gott etwas Neues. Und dann haben die Leute gesagt, guck doch unsere Äcker an. Da war früher was Wildnis. Wir haben mit der Freude, das Leben zu gestalten. Die Familie wird neu. In Südamerika hat der Macho, das ist ja der große Ehebrecher und Säufer, der bekehrt sich und wird ein Familienvater. Da wird das Leben auf einmal sichtbar durch die Versöhnung mit Gott, weil die Lebenskräfte des Evangeliums wirken. Kennst du die Lebenskräfte des Evangeliums in deinen verwickelten Nöten deines Lebens? Er will alles neu machen, alles neu ordnen. Und noch das Letzte. Ich habe deinen Namen gegeben und habe ihnen dein Wort gegeben. Dein Wort, was ist denn das? Bei uns ist das Wort ja gar nicht viel. Wir babbeln und schwätzen in den Verträgen, wenn Sie im Kaufhaus was unterzeichnen, heißt mündliche Absprachen gelten nichts. Was ist dein Wort schon? Das gilt nichts. Bei Gott ist das ganz anders. Sein Wort gilt ewig. Und sein Wort hat Kraft. Er sprach und es geschah und es rollten die Planeten, die Schöpfung durch sein Wort geschaffene Energie. Und Jesus Christus ist das Wort, das am Anfang bei Gott war, und dieses Wort, in dem alle Verheißungen Gottes gebündelt sind. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Gebündelt, in Kraft gesetzt. Dieses herrliche Wort, das wir in der Bibel haben, diese herrlichen Verheißungen Gottes, streiten sie sich immer mit einem Farbstift groß an, damit sie es haben, wenn ihre Seele verzagt ist. Dein Wort gilt. Was ist das bloß in der Christenheit, dass sie das Wort Gottes anpassen will an die Mode der Zeit und dann noch an den modernen Menschen, ausgerechnet an denen, an den gottlosen modernen Menschen? Das Wort Gottes bleibt, ist interessant. Zu allen Generationen haben das Wort Gottes verändern wollen, nach menschlichen Denken und Vermutungen. Und das Wort Gottes bleibt. Bleibt. In allen Ländern und allen Schwarz, das Wort genauso, wie es damals in der ersten Christenheit zusammengefasst wurde. Und dieses Wort gilt und ist voll Kraft und dieses Wort wirkt. War gestern Abend noch so schön, ich konnte mit Konrad Eisler telefonieren und dann erzählte er von seinen Kindern und Enkeln und die gehen in einen Bibelkreis. Wisst ihr, das ist ein Bibelkreis für junge Leute, wo man ganz schlicht auf das Wort der Bibel hört, das tollste Mittel zur Gemeindeerneuerung sind. Und wenn Sie Millionen und Abermillionen in eine neue Werbung stecken, in ein neues Outfit, die Kraft des Wortes Gottes, wo Christus, warum ist denn das? Das Wort Gottes ist ein Samenkorn. Wie? Das geht auf, das schafft, das gibt es ja sonst überhaupt nicht. Das ist, weil das Wort Gottes vom Heiligen Geist erfüllt wird. Und das, was Jesus vom Wort Gottes sagt, ist der Geist Gottes, der wirkt. Da ist er seit neugeboren, aus Wasser und Geist, ja, beim Nikodemus, dann heißt es im 1. Petrus, da wäre er neugeboren aus dem Samen des Wortes Gottes. Wo das Wort Gottes gelesen wird, da kommt man zum Glauben, da werden die Augen geöffnet, da zeigt der Geist Gottes uns die Herrlichkeit von Jesus. Ist nicht erschütternd. Haben Sie einen Bibelkreis? Lesen Sie morgen des Tages das Wort, das Bibelwort. Sie müssen auf einmal merken, was das Ihnen an Frieden gibt, bevor Sie hineinstürzen in die ganzen Termine, bevor Sie Ihr E-Mail-Konto aufmachen und gucken, was in der Zeitung passiert und was in Nachrichten passiert. Sie wieder sehen, was ist, der Herr ist da. Und dieses neuschaffende Wort Gottes, das kommt und das uns sagt, niemand kann dich aus meiner Hand reißen. Brauchen Sie mehr? Es ist ja immer so, wir haben Angst und 98% der Ängste erfüllen sich nicht, weil es dann doch ganz anders geht. Die Ängste betrügen uns ja, aber das hilft uns nicht. Und wissen Sie, dass auch wenn Sie Angst haben, Sie auf Jesus blicken. Und das ist die größte Erhöhung von Jesus, die Verherrlichung, dass wir auf ihn blicken können und das Leben entdecken, mitten in den Ängsten dieser Welt. Und das ist so groß wieder, wenn wir es dann singen können. In all den Liedern, wie er uns das Leben schenkt, sagt Jesus, Johannes 5, Vers 24, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der ist schon vom Tod zum Leben hinübergegangen. Der hat schon die Todesschwelle überschritten. Der kommt nicht mal mehr ins Gericht Gottes. Er hat Frieden mit Gott. Und deshalb sagte ich vorhin, der Augenblick, wenn der Herr Sie heimholt, ist der größte Augenblick, wenn Sie Jesus dann sehen dürfen, den König in seiner Schöne. Und dürfen Sie freuen, unser schwäbischer Liederdichter Philipp Friedrich Hiller hat ja uns so viele wunderbare Lieder geschenkt. Und Sie wissen, dass meine Frau und ich ja, wir sind so gefüllt immer wieder und sagen, das müsst ihr Jungen auswendig lernen. Da habt ihr einen großen Schatz. Jesus Christus herrscht als König. Alles wird ihm untertänig. Alles liegt ihm Gott zu Fuß. Die Dinge, über die wir heute sprechen, die vergehen doch alle im Nu. Und dann hört, das Leben ist erschienen. Das Leben. Er, der so schwer geschlagen war, weil er nicht mehr reden konnte. Aber er hat es dann mit seinem Wort geschrieben, dieser Hiller. Hört, das Leben ist erschienen. Und ein ewiges Versöhnen kommt in Jesus uns zu gut. Ihr braucht Jesus, den Heiland. Er muss in euer Leben hinein. Er will euch seinen Frieden geben. Amen.